bekommen.
Einmal mit euch den Propheten Habakuk.
Es ist ja,
was ich ja, wirklich interessiert für die Dinge, die weltgeschichtlich oder in der politischen Landschaft passieren, mit dem gestrigen Tag eine neue weltweite Eskalation begonnen, mit diesem generalisierten Angriff auf Israel. Und damit ein Flächenbrand, also ein weltweites Gericht, noch näher gerückt, als wir das jetzt in den letzten Monaten schon hatten. Und in eine ähnliche Zeit ist dieser Prophet gesandt worden. Aber Punkt 1, wer in der Bibel braucht, der vorne gibt es immer noch welche zum Mitlesen. Und ich lese nicht den Text vorher, sondern die einfach Vers von Vers. Der Vers erklärt euch. Der Ausspruch, den Habakuk der Prophet gesagt. Habakuk ist von einem hebräischen Wort abgeleitet. Für mich ist immer interessant, was die Namensbedeutung sagt. Und das Wort heißt umarmen. Ich denke spontan an Jakob, der ja einen Namen hatte, der zumindest von ähnlich viel Nähe geprägt war, Fersenhalter, Überlister, der schon bei seiner Geburt versucht hat, seinem etwas älteren Bruder so nahe zu sein und mit ihm zu kämpfen, dass er vielleicht selber noch den Vorteil kriegt, der Erstgeburt. Wir haben in der Bibel nicht immer oder nicht bei so vielen gläubigen Menschen so eine starke Nähe. Wir kennen eher, und ich denke auch diese ganze Kultur im Nahen Osten ist eher davon geprägt, von etwas mehr körperlicher Distanz und dass man ruft oder dass man mit dem Wort agiert. Bei diesem Propheten ist es anders. Der Umarmer, ich denke, das hat eine doppelte Bedeutung, dass er einmal als Mensch jemand ist, der durchaus Nähe und Trost vermittelt, aber man geht davon aus, dass das noch mehr darauf hinweist, dass er sich bei Gott festhält, an ihn anvermacht. Ich sage das mal so nebenbei, auch unter uns sind nicht alles Menschen, die sogenannte Nähetypen sind, also die unbedingt eng mit anderen Menschen zusammen sein müssen. Wenn, dann ist das der sicherere Weg, sich bei Gott festzuklammern. Gerade in schwierigen Zeiten. Es gibt Trost, es gibt Sicherheit. Gerade wenn Nöte zu durchleben sind oder Trauer Menschen überwältigt, dann ist das festgehalten werden ein starker Trost. Kennt man von kleinen Kindern, die kriegt man damit beruhigt, dass man sie eng an sich drückt. Das ist, denke ich, sollte uns helfen, in solchen schwierigen Zeiten, wie wir das im Moment weltweit haben, immer zuerst und ganz eng in die Gegenwart zu suchen. Das Zweite, was mir in diesem Vers auffällt, ist, dass das eigentlich ein Anachronismus ist. Also, dass er etwas beschreibt, was sich gegenseitig praktisch ausschließt. Ausspruch, den der Prophet geschaut hat. Wie kann man den Ausspruch schauen? Bitte?
Eine Vision.
Ja, aber ein Ausspruch als Vision zu haben, ist schon merkwürdig. Und die Merkwürdigkeiten finden wir dann gleich im nächsten Satz. Das hört sich eher an wie ein Gebet. Und wenn ausdrücklich in diesem Vers auch noch darauf hingewiesen ist, dass das ein Prophet ist, dieser Mann, dann ist das für mich hindeutend, dass prophetischer Dienst mit menschlichen Logik und mit menschlichen Worten kaum zu fassen ist. In prophetischer Weise kann man es auch schauen. Aber richtig erklären kann man es nicht. Prophetischer Dienst hat diese schwer oder unerklärbare Dimension. Und ich denke, dass es uns oft unbewusst ist, wenn wir im prophetischen Dienst stehen, weil das die übliche menschliche Logik oder Methodik übersteigt. Ich bin mehrmals in meinem eigenen Leben überrascht worden, dass Menschen, mit denen ich im seelsorgerlichen Verhältnis stand, mir hinterher, nach Jahren, gesagt haben, weißt du eigentlich, dass damals, was du zu mir gesagt hast, mein Leben verändert hat? Und ich meinte mich zu erinnern, dann war das aber, ich habe gesagt, was meinst du denn? Oder was konkret war das? Und dann war das irgendeine Nebenbemerkung, die mir überhaupt nicht bewusst gewesen ist. Gott wirkt auf erstaunliche Weise. Und wir sollten dafür bereit sein, dass er sowohl auf erstaunliche Weise in unser Leben hineinwirkt, als auch, dass er durch uns auf erstaunliche Weise wirken kann. Und dass wir nicht alles immer versuchen, mit dem Verstand zu kontrollieren oder mit unseren Gefühlen. Dieser Gottesmann sieht einen Ausbruch und der beginnt merkwürdig. Wie lange her habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust dem Unheil zu? Schaust müde an, ist so diese wörtliche Übersetzung. Und schaust dem Unheil zu. Überall auf der Welt finden wir Menschen, die spontan diesem Schrei, diesem Anklagenschrei zustimmen würden. Das erinnert mich an Hiob, der ja auch hunderte Fragen an Gott gerichtet hat. Der wegen dessen, was um ihn herum geschehen ist, und wir finden das ebenfalls wieder in den Psalmen, dass dort Menschen klagen, was für sie unverständlich ist, auch dass Gott dort nicht eingreift und dass das Menschen umtreibt, aber sie wenden sich nicht weg von ihm, sondern sie wenden sich zu Gott. Das ist ein wichtiger Punkt auch für uns, weil wir immer wieder auf solche Menschen treffen werden, die sich über Gott beklagen, aber nicht bei ihm. Und das sollte uns unterscheiden. Wir werden ganz sicher im Laufe unseres Lebens an Punkte kommen, wo uns so wird beklagen. Aber dann sollten wir uns bei Gott beklagen. Niemals wieder. Das ist das Erste, was ich von diesem Mann lerne. Wie lange her habe ich gerufen und du hörst nicht. Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust dem Unglück zu? Und Verwüstung und Gewalttat sind um mich herum und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Und dann kommt eine Schlussfolgerung. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor. Denn der Gottlose umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verdreht hervor. Einer der Propheten, ich habe es im Moment nicht im Gedächtnis, so heißt es, dass, ich denke bei Hesekiel, dass in solchen Zeiten des Unrechtes Menschen aufstehen und versuchen, die Zeiten und das Recht zu ändern. Ich sage das für uns zur Warnung. Und aufgrund des Bibelwortes, ihr könnt das mal raussuchen, wird man feststellen, dass spätestens, wenn man versucht, Zeiten zu ändern, man davon ausgehen kann, dass dass auch das Recht geschärft werden soll. Einige werden sich erinnern, weil das mal zum Geschichtsunterricht gehört hat, dass man das zum Beispiel in der Französischen Revolution versucht hat. Einführung des dekadischen Systems, weg von der 7-Tage-Woche zur 10-Tage-Woche. Wir haben das erlebt in der DDR, die Veränderung der Wochentage. Die Woche begann irgendwann in den Ende der 60er, ganz Anfang der 70er Jahre, mit einmal nicht mehr mit dem Sonntag, wie das über fast 2000 Jahre üblich war, sondern mit dem Montag. Und der Sonntag war dann mit einmal der letzte. Nicht mehr der erste Tag der Woche, wie wir das im Neuen Testament finden. Wenn die Zeiten verändert werden sollen, dann können wir davon ausgehen, dass auch das Recht verändert wird. Und es meint doch nicht irgendwelches bürgerliche Recht, sondern es meint die Ordnung Gottes. Und wir haben hier diese Klage des Propheten, dass auch durch Bosheit, Gewalttat, Verwüstung, Habe und Streit das Gesetz kraftlos wird und das Recht nicht oder verdreht hervorkommt. Das ist vielleicht die größte Gefahr, der wir im Moment ausgesetzt sind. Und das betrifft tatsächlich auch das öffentliche Recht. Wir haben in den letzten 2 bis 3 Jahren ja Grundrechtseinschränkungen erlebt. Das wurde dann so mit einem banalen Wort beschrieben, Grundrechtseinschränkungen, wo das Grundrecht, das Grundgesetz, das deutsche Grundgesetz, genau diese Einschränkungen verbietet. Per se, die sind für die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes, sind unveräußerliche Grundrechte. Mit einer Macht gibt es Grundrechtseinschränkungen. Eigenartig. Und die Masse des Volkes sind das Sünden. Das ist ein Zeichen, wenn solche Dinge geschehen, nicht normale Gesetzesänderungen, sondern mögliche Verdrehungen des Volkes, dass dort ein Gerichtshandel geschieht und dass Gott sein Angesicht von diesem Volk oder von dieser Region oder von dieser Menschengruppe weggenommen hat. Wir beten jeden Sonntag den Segen, was dann, der Herr lasse sein Angesicht leuchten, hier wird sein Angesicht über dir, dass sein Angesicht leuchtet, hier wird sein Angesicht auf dich, ich gebe dir seinen Frieden. Das bezeugt immer wieder den Blick Gottes auf seine Gemeinde. Wenn aber Gott seinen Blick wegnimmt von Menschen, dann geschehen genau solche Dinge. Wir bezeugen mit dem Segen, dass die Ordnungen und Gesetze und Regeln Gottes, wie wir gerade gehört haben, Psalm 119, unveränderlich sind. Die sind so lange unveränderlich, wie er hineinguckt, wie er in sein Angesicht, seinem Volk oder auch an einzelnen Menschen zugewandt ist. Wenn er sein Angesicht wegnimmt, beginnt anderes Recht zu werden. Und da sind wir wieder an dem ersten Punkt, wenn der Prophet einen Ausspruch schaut, dann bedeutet das, dass er mit den Augen Gottes sieht. Prophetischer Dienst ist die Wahrnehmung der Welt mit den Augen Gottes. Wenn uns im Neuen Testament gesagt wird, dass alle prophetisch reden sollen, dann bedeutet das, dass die Apostel hoffen, dafür beten und erwarten, dass die Gemeinde alles Umgebende mit den Augen Gottes sieht. Dann, nach dieser ersten Klage gegenüber Gott, geht dieser Ausspruch des Propheten anders weiter. Deswegen ein kurzer Abschnitt und dann ab Vers 5 lesen wir: Seht unter den Nationen und schaut und erstaunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Und von diesem Moment ist dieses Ich eine andere Person. Wir lesen im Vers 2, wie lange her habe ich gerufen? Das muss der Prophet sein. Und in Vers 5 die Antwort Gottes: Seht unter den Völkern und schaut erstaunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Wenn wir also einen prophetischen Ausspruch haben, kann wir beide Parts in sich vereinen. Den des Menschen, der mit Gott in Kommunikation steht, und den Part, den Gott selber antwortet. Ich hoffe, es macht uns deutlich, dass unser Vorrecht als Kinder Gottes bedeutet, wirklich mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir sind nicht nur Knechte, die vielleicht gar wie Puppen irgendwie bewegt werden, sondern wir sind aktiv in Verbindung mit ihm. Und sei es, dass wir unsere Klagen vor ihm ausschütten. Mit der Klage dieses Propheten beginnt eine erstaunliche Antwort Gottes. Das Wichtigste an diesem Vers ist: Was ist das Wichtigste an Vers 5? Weil danach kommt eigentlich was Katastrophales. Siehe, ich erwecke die Kathäer, das grimmige und ungestüme Volk, das die breite Erde durchzieht, und dann wird beschrieben, wie katastrophal das Wirken dieses damals mächtigen Volkes ist.
Na, Gott wird sein Werk, trotzdem hat er es eben nicht geglaubt.
Genau.
Also Gott ist was da.
Ist dahinter. Mhm. Egal, was auf der Welt für ein Irrsinn am Laufen ist. Gott wirkt sein Werk. Das ist mir so wichtig, dass ich das euch heute bestätigen will. An dem Tag, wo wir damit rechnen müssen, dass wir wirklich einen Schritt näher auf das Ende der Welt zubekommen. Wo man auch unter Ungläubigen ganz offen redet von dem möglichen Eintritt in den dritten Weltkrieg. Wo Katastrophen passieren, wo Zerstörung ist, wo ein Umgang von Menschen zu Menschen ist, der absolut satanisch ist. Und trotzdem wirkt Gott damit sein Werk. Welches? Es ist das Werk des Gerichts.
Ist doch nur an anderer Stelle. Diese Dinge müssen alle geschehen, damit mein Reich. Also, ne? Wenn Gott sagt, alle diese Dinge müssen geschehen.
Wir sehen das im nächsten Kapitel. Wir werden dazu kommen. Ich möchte mit euch einmal durch diesen ganzen kurzen Propheten gehen, weil das so, ich finde das so mutmachend ist in dieser heutigen Zeit. Auf diese erste Antwort Gottes reagiert der Prophet wieder. Aber Gott sagt am Ende dieses Abschnitts über das Volk der Chaldäer gleichzeitig das Urteil über über die die zerstörerisch wirken. Er fährt daher wie der Wind und zieht weiter und macht sich schuldig, bis er seine Kraft besenkt. Kann man sagen, Gott hat die Chaldeer gesandt, um zu richten? Das finden wir nicht. Die ziehen ihre Politik durch. Gott lässt das zu. Gott lässt das zu. Es ist wie eine Geißel über die damaligen Völker des Mittelmeerraums gekommen, ohne Gnade, ohne die Chance, dem zu widerstehen, ohne die Chance, sich wegzuducken. Und gleichzeitig war darin diese satanische Überheblichkeit. Seine Kraft ist sein Gott. Seht ihr die Ähnlichkeit zur heutigen Zeit? Wie viele der Mächtigen dieser Welt fragen nicht nach Gerechtigkeit, fragen nicht nach Barmherzigkeit, fragen nicht nach Recht, sondern versuchen, ihre Stärke zu beweisen. Sie setzen sie gegeneinander und richten Unheil und Zerstörung an. Und Gott hat sein Urteil über sie schon gefällt. Ihr haltet eure Stärke für euren Gott. Damit habt ihr euch von mir weggewiesen. Seine Kraft, und da springe ich zum Neutestamentlichen, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wirklich mächtig. Sein Werk aktiv wird durch die Schwachen betrieben, die in seiner Hand sind und die niemand aus seiner Hand brauchen kann. Den Willen des Vaters hat der getan, gegen den sich die Tausende erhoben haben und gesagt haben, kreuzige, kreuzige. Sie haben ihn gekreuzigt. Aber die Macht des Vaters hat ihn aus dem Tod zurückgebracht. Er hat dem Tode die Macht genommen, wo man doch meinte, man tritt ihn zum Schweigen. Das ist auch der Dienst der Gemeinde bis heute, gerade in dieser letzten schwierigen Zeit. Der Dienst der Gemeinde ist, den Willen des Vaters in diese Welt nicht nur hineinzureden, sondern zu tun. Und die Pforten der Hölle, also die Pforte, die Ratschläge, und der Pforte, das Tor wurde immer Rat gehalten, die Ratschläge der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Das ist ein Fakt. Das muss uns auch durch unseren Alltag begleiten. Weil wenn wir den Blick auf das richten um uns herum, dann werden wir gelähmt, dann werden wir eingeschüchtert, dann werden wir in der Versuchung sein, uns anzupassen und sagen, wir können sowieso nichts bewegen. Aber in der Autorität Jesu Christi werden wir auch von der Klippe wieder weggehen, von dem sie ihn hinunterstürzen wollten. Er ging durch ihre Mitte hinweg, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Oder er sagt ihnen, ihr hättet keine Gewalt über mich. Er wäre in der Lage gewesen, ihnen in Gethsemane zu entweichen und er hätte die Gewalt gehabt, auch vom Kreuz wieder abzusteigen. Er blieb im Willen des Vaters. Diese Autorität in ihm ist der Gemeinde gegeben. Das müssen wir lernen, uns darin zu bewegen. Und da sind uns solche heiligen Männer wie dieser Prophet auch in schwierigen Zeiten ein riesiges Vorbild. Und ich möchte uns ermutigen, damit wir zu dieser Kraft kommen, mal den Namen des Propheten einzunehmen und uns wirklich an Gott festzuklammern. Das ist der Punkt, an dem diese Stärke praktisch umsetzbar wird. Das ist nicht in uns, aber in ihm. Bist du nicht von Alters her mein Gott, mein Heiliger? Ihr Lieben, was für ein Glaube. Von Alters her. Wisst ihr, was das bedeutet? Das sagt er nicht, bist du nicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon mein Herr gewesen? Von Alters her, es ist ein Wort des Glaubens. Dieser Mann wusste, dass er auserwählt ist, vor Grundlegung der Welt. Das muss uns alltagsklar sein. Wir sind auserwählte, Geliebte, und zwar von Alters her. Nicht erst seit unserer Bekehrung. Nicht erst seit wir uns entschieden haben, ganz in den Wegen Gottes zu laufen. Nicht erst seit einer Ordination oder einer Berufung in den Gemeindedienst. Von Alters her. Vor Grundlegung der Welt. Deswegen ist das unzerstörbar. Längst, bevor der Teufel Adam verführt hat, hatte Gott schon seine Kinder berufen. Und für darauf können wir uns berufen. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir werden nicht sterben, Herr. Zum Gericht hast du es gesetzt. Und du fällst zur Züchtigung ist bestellt. Das, ihr Lieben, ist das Zeugnis, was wir auch in dieser Welt zu sagen haben. Unsere Nachbarn, unseren Bekannten, unseren ungläubigen Arbeitskollegen, fürchtest du dich in dieser Zeit? Es ist eine furchtbare Zeit. Wenn du dieser Furcht entrinnen willst, berge dich bei Jesus. Berge dich bei Jesus.
Ungläubigen Arbeitskollegen oder Nachbarn, kann das nicht sagen.
Doch, sag es. Sag es, sei mutig. Sag es einfach. Mhm. Es ist.
Dann ist man raus.
Mhm. Mag sein. Mag sein, aber vielleicht rettet es den einen oder anderen. Natürlich, wir sind das raus. Bitte?
Da muss man, also ich muss immer an die Satellit denken, die dort, was die Küstenfeuer brennen. Weil vielleicht, wenn du mit der Demo, also das geht ja auch immer so schwer, wenn die an diese letzte Strophe, wenn vielleicht hat jemand Ausschau gehalten und weil er das Licht nicht gesehen hat, ist er eine Sekunde gegangen.
Ich denke, es gibt gerade in der Not wieder mehr Menschen, die nach diesem Licht, die nach diesem Halt Ausschau halten.
Ich sag dann einfach immer, also ich bete denn. Ich spreche mit meinem eigenen Zeugnis. Ob der andere sich den Moment ansprechen lässt und hin und wieder, also ich sehe schon kleine Veränderungen, aber.
Vielleicht ist das ja eine Trainingszeit. Ich halte das für denkbar. Ich kenne das von mir selbst. Ich kann bis heute lebendig erinnern, mit welcher Furcht und Zittern buchstäblich ich das erste Mal Traktat weitergegeben habe, in den Bus. Ich bin zur Arbeit, also zu meiner Ausbildung gefahren, in den Bus. Ich hatte mir vorneweg Traktate eingesteckt. Und hatte auch solche Angst, weil ich bin so oft gemobbt gewesen in der Schule, dass ich eigentlich satt war, keine Lust hatte auf noch mehr Ablehnung oder noch mehr Spott. Und gleichzeitig dieses Drängen, von Jesus weiterzugeben. Reden war mir zu der Zeit zu riskant. Ich wäre zu leicht aus der Fassung zu bringen gewesen. Also hatte ich mir Traktat eingesteckt. Was habe ich gemacht? Ich habe mich direkt an die hintere Tür gesetzt, sodass
die Leute, die ausgestiegen sind, eigentlich gar nicht anders konnten, als das Nehmen oder vor gar keine Zeit noch groß zu reden. Ich gebe das so weiter. Vielleicht braucht man so einen kleinen Tipp zur Selbstüberlistung. So klein hat das angefangen. Dann einige Zeit später war ich im Zug unterwegs, wieder mit meinen Traktaten. Ich hatte mir schon als eigene Hilfestellung so einen kleinen Anstecker ran gemacht. Du brauchst Jesus. Um sich nicht zu reden, konnte man sehen. Bin darauf angesprochen worden. Und dann, damals waren die Züge so voll, ich habe mich gesessen, ich stand zwischen den Waggons, ganz eng eingerammelt, und dort spricht mich jemand knapp über meinem Alter an und wollte das wissen. Ich war so überrascht. Ich habe immer gedacht, das ist so riskant oder gefährlich. Da spricht mich jemand an und die anderen haben alle mitgehört. Alle haben solche langen Ohren gemacht, ganz mit einmal war still. Ich habe mich kaum getraut und daraufhin hat mich später noch jemand angesprochen, als schon ein paar Leute raus waren. Da habe ich gemerkt, die haben ja noch mehr Angst als ich. Und so habe ich Schrittchen für Schrittchen Mut gefasst. Und ich denke wirklich, dass es solche Zeiten gibt, wo wir trainiert werden von Gott, wo es noch nicht mal ums unmittelbar gleich um alles geht, sondern dass wir unsere Furcht verlieren.
Also ich erlebe ja so auf der Straße ja auch, mit manchen Leuten komme ich viel, viel mehr ins Gespräch, auch wenn sie jetzt nicht so offen sind für den Glauben persönlich, aber eben wissen doch, da gibt es einen Gott und irgendwie glaube ich schon, dass hier sowas wie ein Weltuntergang oder ein Krieg oder sowas passiert, was sollen wir denn da machen? Dann kann ich sagen, es geht wirklich am Ende um die Entscheidung, um das Gute oder das, also um Jesus oder um den anderen.
Ich bin sicher, dass jeder seine eigene Methode hat.
Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, so weit glaube ich jetzt auch nicht, aber dann merke ich, wenn man mit Freundlichkeit weitergeht, immer wieder weitergeht, mit diesen Leuten, die fragen plötzlich, die wollen es plötzlich noch mehr wissen.
Interessant ist, dass in diesem Text ein Lernprozess zu erkennen ist. Wem fällt er auf?
Das 13.
Genau. Genau, das war nämlich genau seine Frage in Vers 3. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust selber bei Unheil zu? Und bei Vers 13 gibt er sich selbst eine Antwort. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Und bei Unheil schaust du nicht einfach.
Trotzdem hört er nicht auf, weiter zu fragen.
Natürlich, natürlich. Und das, ihr Lieben, das muss uns Mut machen. Wenn sogar dieser Mann Gottes immer noch mitten im prophetischen Dienst in einem Lernprozess ist, dann brauchen wir uns doch nicht zu schämen, wenn wir nicht alles gleich wissen. Aber er hat eine Methodik gesehen. Und die möchte ich mit euch teilen heute. Er hört nicht auf zu fragen. Aus den Fragen, die er stellt, kriegt er selber Antworten. Das beantwortet Gott ihm nicht. Auch eine merkwürdige Sache. Kann ich aus meinem eigenen Leben nur bestätigen. Ich habe Gott so viele Fragen gestellt. Und er hat mir sehr selten direkt geantwortet. So wie wir gewohnt sind, unter Menschen zu reden. Wir stellen eine Frage und erwarten direkt darauf eine Antwort. Kann man bei Jesus sehen. So vieles gefragt worden. Und er erzählt dann noch eine Geschichte. Als mir das aufgefallen ist, war ich noch sehr jung und da habe ich gedacht, Jesus, wie redest du bloß? Ich verstehe nicht, das ist doch so unhöflich. Ich war so dieses direkte Reden und Antworten trainiert worden in meiner Familie. Und Jesus antwortet so ganz anders. Und wir sehen hier, das ist die Art, wie Gott normalerweise zu uns redet. Auf eine viel tiefere Weise. Weil das die Methode ist, wie wir uns verändern, wie wir verändert werden. Wenn Gott sich auf unsere Fragen ein Antwortspiel einlassen würde, was Hiob gehofft hatte, dann sind wir nämlich diejenigen in der führenden Position und Gott muss sich für uns verantworten. Der wird sich nie darauf einlassen, Gott sei Dank. Und ich sage das mal den Eltern unter uns. Versucht mal, nicht mit euren Kindern so umzugehen, dass ihr euch von ihnen so führen lasst, sondern mit eurem Wissensvorsprung, und ich meine nicht nur die leiblichen Eltern, auch geistliche Eltern, mit dem Wissensvorsprung in der Herausforderung auf diesen Weg der Erkenntnis, der tieferen Gotteserkenntnis und auch der Selbsterkenntnis. Man muss nicht alles direkt beantworten. Vieles geht auf diesen mühsamen Wegen des Lernens ganz anders, als man denkt. Vielleicht auch ein Tipp für die Schule. Aber, und das weiß man auch aus der Schule, die Neugierigen, die Fragenden sind die, die zu Erkenntnissen kommen werden. Deswegen sind diese Fragen, ich habe es vorhin Klagen genannt, es sind ja klagende Fragen, so wichtig, um tieferes Verständnis des Wirkens Gottes in unserer Zeit und in dieser Welt zu bringen. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass das nicht immer nur nett und in Form von Lobpreis klingt. Wirklich, oft ist Jammer dahinter. Und das bringt uns am meisten weiter. Das ist auch die, ist ja auch der Sinn von Schwierigkeiten. Römer 5. Ja? Bedrängnis, dann Ende. Die Liebe Gottes ist ausgegossen aus dem Herzen. Das ist ein mehrstufiger Weg. Warum schaust du Römern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der recht ist als er, und machst die Menschen den Fischen des Meeres gleich, dem Gewürm, das kein Herrscher hat? Er hebt sie alle heraus, zieht sie herbei. Das ist ein Prozess, da sind auch keine leichten Antworten. Da ist der Prophet in einem Erkenntnisprozess, in den er uns mit hineinnimmt. Wir werden nicht für alles eine Antwort haben, vor allem nicht gleich. Weil viele Ereignisse auch der Weltgeschichte prozessual sind. Ich kann nicht sagen, das ist ein Ereignis und das ist deswegen und da passiert das. Sondern es werden Prozesse angeschoben. Es verändern sich Dinge im Untergrund. Unsichtbar. Und das ist das, was der Prophet hier bezeugt. Er fragt, warum machst du Menschen den Fischen des Meeres gleich? Antwort, er hebt sie alle mit der Angel herauf, zieht sie herbei. Es laufen Dinge im Untergrund und trotzdem geschieht es bei Gott. Und da ist er wieder bei dem Gericht, was Gott angekündigt hat durch die Chaldäer. Da bezeugt der Prophet selbst, darum opfert er seinem Netz und beugt seinem Garn. Und da kommen wir in Übereinstimmung mit dem, was Gott ihm geantwortet hat. Seine Kraft ist sein Gott. Versteht ihr das? Vielleicht kommen wir zu anderen Worten, aber es ist wichtig, dass wir zur Übereinstimmung mit Gott kommen. Ja, Gott sagt, seine Kraft ist ein Gott. Und der Prophet sagt, wenn man so will, das mit denselben Worten. Er opfert seinem Netz und räuchert seinen Garn. Und da möchte ich wieder einen kleinen Tipp geben. Achtet auf das, was Menschen sagen. Es ist vielleicht nicht manches Mal der Wortlaut der Bibel, aber du kannst in manchen Menschen erkennen, ihre Übereinstimmung mit Gott, dass sie dasselbe sagen, was Gott sagt, mit ihrem Wort. Sie haben Einsicht in das, was geschieht. Das ist interessant, mit denen versuche ich in Verbindung zu bleiben. Dann sind wir im Kapitel 2. Und die ist anders. Das beginnt anders. Das ist keine Klage mehr. Sondern dort wird der Prophet aktiv. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen und will stehen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Was ist denn das in der Warte? Oder im Turm, auf das, auf dem man steht?
Nein, das ist ein Ausblick, also ziemlich weit oben, ne? Also dieser Wachturm.
Das hat was mit Wachturm zu tun. Wer das gesehen hat in den sozialen Medien, ist das nämlich eine der großen Ereignisse gewesen, dass man Dutzende Wachtürme der Israelis an der Gaza-Grenze dadurch außer Wirkung gesetzt hat, dass man dort von Drohnen Geschosse hat reinplumpsen lassen. Gleich innerhalb von einigen Minuten sind Dutzende von diesen Warten zerstört worden. Interessanterweise waren die nicht besetzt. Merkwürdigerweise. Was ist das Problem bei einer Warte?
Man muss lange warten.
Genau, man muss warten.
Man denkt, man kommt
nicht. Genau. Das ist. Wisst ihr, dass das prophetischer Dienst ist? Auf meine Warte will ich reden. Ein langweiliger Job. Ein Job, zu dem nicht alle Menschen geeignet sind. Bei denen bei der Armee Wachleute trainiert werden und schwerst bestraft, wenn sie ihren Dienst nicht ernst nehmen. Und fast jeder kann bezeugen, der mal in solchen Dienst war, dass er dann irgendwann eingepennt ist.
Also ich glaube sogar, dass, wenn er sagt, auf meinen Posten will ich treten, dass es eigentlich, egal wer es ist, jeden seine Berufung des Gottes zu geben muss, dass das auch nein, weitermachen, auf den Posten, den mich Gott berufen hat und auf Antwort warten. Vielleicht auch nicht.
Das sicher. In diesem, das mag diesen Schritt weitergehen. Aber ich denke, dass nicht jeder Dienst ist. Das ist der prophetische Dienst in besonderer Weise. Der prophetische Dienst in besonderer Weise ein Dienst des Wartens. Also der prophetische Dienst ist in besonderer Weise ein Dienst des Wartens. Was denn des Wartens? Keine langweilige Umwarterei, sondern ein Warten auf Gott.
Ich sag mal, kann ich mal kurz dazwischen? Als meine Mutter Geburtstag hatte, sollte ich mal so ein bisschen ein Wort auslegen. Dann habe ich die Losung genommen und das war genau die Stelle hier im Habakuk, genau diese Verse. Und da ist mir so aufgefallen, eigentlich, der Habakuk hört erstmal von diesem wirklich fürchterlichen Unglück, was Gott vorbereitet oder was passiert und Gott lässt es zu. Und dann, normalerweise so als Mensch würde ich sagen, wenn ich jetzt nicht im Dienst Gottes stehe, würde ich sagen, okay, ich schließe mich jetzt ein und hoffe, dass es geht schnell vorbei. Aber der Prophet geht hier eben nicht in seine Wohnung und schließt sich ein, sondern stellt sich ganz bewusst auf diese Mauer, um zu sehen, Gott, ich will, dass du weiterredest. Das für mich auch was. Ich will weiter wissen, was du jetzt hier vorhast. Und das hat mich ganz sehr ermutigt. Zu sagen, okay.
Das Merkwürdige ist, dass Gott seinen Leuten zumutet. Jesus bringt das in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen zur Beachtung. Und als der Bräutigam verzog. Und wir werden im Neuen Testament darauf hingewiesen. dass wir es nicht für eine Verzögerung halten sollen oder für ein wie gesagt, gestrichene Sache halten sollen, wenn Gott verzögert. Ja, das gehört dazu. Und als Jesus in Gethsemane war und er seine Jünger bittet, mit ihm zu wachen und zu beten, kriegst du das nicht hin. Schlafen sie alle ein. Und bis heute, finde ich, hat die Gemeinde damit ein großes Problem. Und ich fürchte, dass das der Grund ist, warum alle Propheten schreiben sollen. Weil Propheten sind als Wächter bestimmt. Propheten sind die Menschen, die Einsicht in die Zeiten haben müssen. Und merkwürdigerweise kann man auch zum Beispiel im Buch Daniel lesen, dass immer auch Wahrsager oder Weltweise solche Funktionen übernommen haben. Und oft gerade es dem Volk Gottes gemangelt hat an Menschen, die Einsicht in die Zeit hatten. Die Politiker haben sich extra Leute gehalten, die sie im Blick auf die richtigen Zeiten und Zeitpunkte beraten haben. Das ist bis heute so. Ja? Wann Krieg oder Angriff oder Eroberung oder wirtschaftliche Entscheidungen oder sowas, holt man sich Berater und hofft, dass man damit den richtigen Zeitpunkt kriegt. Und ausgerechnet die Gemeinde Gottes scheint sich oft nicht an diese grundlegende Sache zu halten. Dieser Mann aber in dieser schwierigen Zeit entscheidet sich, auf die Worte zu treten, Gott zu suchen und da antwortet mir der Herr. Ich möchte gerade den jungen Gläubigen ernsthaft Mut machen. Sucht Gott. Es gibt Situationen, wo ihr prompt antwortet. Oder bald antwortet. Es gibt Situationen, wo er nach langer Zeit antwortet. Es wird immer wieder solche Situationen geben, wo wir angewiesen sind, dass Gott uns antwortet. Und da brauchen wir diese Entschiedenheit, die Warte aufzusuchen, diesen abgeschiedenen Ort. Die Warte ist ganz was anderes wie ein Festsaal oder ein Versammlungsort. Die Warte ist normalerweise nicht der gemeinsame Gott. Das ist normalerweise. Es gibt auch dort, was Gott da redet. Ich bin sehr dankbar, gerade weil ich da gerne auf die ersten Jahre meines Christseins zurückgreife. Ich habe gehungert, von Gottesdienst zu Gottesdienst ein direktes Wort Gottes in mein Herz zu kriegen. Persönlich angesprochen zu werden. Was war ich froh, wenn das passiert ist. Ich musste manchmal wochenlang machen. Immer wieder. Immer wieder bin ich gesagt, Herr, was hast du mir zu sagen? Er riecht mit mir. Dann zu wissen, okay, das ist ihm wichtig, da muss ich drauf achten. Und Gott antwortet seinem Knecht. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe das Gesicht auf, gab es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen kann. Der Wort geläufig heißt wirklich im Laufen lesen kann. Und das kann aus meiner Sicht bedeutet das natürlich nicht im Vorbeirennen. Vielleicht im Laufen lesen, dass man während man läuft es auch noch lesen kann. Aber ich denke, dass man es geläufig lesen kann. Dass es jeder versteht. Es hat diese verschiedenen Möglichkeiten in der Übersetzung. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen würde es wird nicht ausbleiben. da wird mit einem Mal aus der gegenwärtigen Not dieser Zeit etwas Zeitloses, etwas, was die Zeiten überdauert, etwas, was auch die Lebenszeit dieses Mannes überdauert. Ich hoffe, dass wir alle solche Leute sind, die Spuren hinterlassen, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern von denen etwas ausgeht und Ewigkeitswert. Und das geht nur aus dem, was wir von Gott empfangen. Wirklich. Weil er alleine ewig ist. Der ich bin der war, der bleibt. Das ist der Jesus, mit dem wir das zu tun haben. Das, was von ihm kommt, das, was wir durch seinen Geist reden, das, was wir in der Kraft seines Wortes tun, hat diesen Ewigkeitswert und hat auch noch für künftige Generationen oder für künftige Zeiten seine Bedeutung. Das mag ganz unbewusst sein, aber auch was wir in der Ewigkeit für Werte zu verwalten haben, hat was mit unserem hiesigen Leben zu tun. Ja, denkt mal an die Leute, denen der Hausherr Talente anvertraut. Das sagt Jesus tatsächlich im Blick auf das, was, also wer sich treu erwiesen hat, dass ihm mehr gegeben wird. Und das bezieht sich nicht hier nur auf Lebzeiten. Wenn wir hier treue Verwalter sind dessen, was Gott uns gibt, dann hat das ein ewiges Gewicht der Herrlichkeit. Hier ist es mit Leiden verbunden. Dort nur noch mit Herrlichkeit. Es lohnt sich hier, ich sage das mal so, für den Herrn zu planen. Es lohnt sich nicht, dass wir hier den Weg suchen, der bequem und angenehm ist. Ich weiß, dass viele das Leben haben wollen. Ich, einer meiner früheren Mitkämpfer hat es immer so ausgedrückt. Er hat gesagt, du willst was vom Leben haben? Das wäre mir zu wenig. Ich will das Leben haben. Was vom Leben haben, das ist so ein Sprichwort. Man möchte was vom Leben haben, möchte was genießen. Aber das ist zu wenig. Das Leben haben bedeutet eigentlich, uns es aufzugeben. Bedeutet, konträr zur Masse zu leben. Aber das Leben haben hat ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Das empfängt hier der Prophet und das gibt er weiter in die Zeit des Endes. Und deswegen ist das tatsächlich ein Wort für unsere Zeit. Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig, ist in ihm seine Seele. Wer ist der ihm?
Der Gottlose.
Ich denke, das ist immer noch derjenige, von dem im vorigen Kapitel die Rede ist. Der Mächtige, der seine eigenen Pläne verfolgt. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wisst ihr, dass dieser Vers, ich denke, dreimal im Neuen Testament zitiert wird, der Brüder Rolf und auch Paulus, ich glaube im Galater steht das, dieser Vers ist Römer Brief auch noch, ja? Dieser Vers ist ganz grob ungefähr 700 Jahre vor den Aposteln niedergeschrieben worden. Es strebt auf die Zeit des Endes hin. Gott hat ihm dort was anvertraut, was dann vor knapp 2000 Jahren wieder aufgegriffen ist und was bis heute gilt. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Bis heute. Gerecht ist nicht das, dass wir uns mit anderen vergleichen und sagen, ja, ich bin nicht ganz so schlimm wie du. Ja, wie dieser Pharisäer, der sagt, ach Gott, danke, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Und der Zöllner schlägt in der Brust und sagt, oh Gott sei mir Sünder gnädig. Der ist gerecht durch seinen Glauben. Oh Gott sei mir Sünder gnädig. ist ein Wort des Glaubens. Er wendet sich zu Gott, obwohl die Sünde, der Teufel, die Sünde anzettelt, ihn von Gott wegtreibt und sagt, du passt nicht, du brauchst dich mit Gott nicht mehr einlassen. Du hast verkackt, dein Leben ist vorbei. Dieser Mann sucht Gott, indem er ihn anruft und sagt, Gott sei mir so bequem. Und kriegt diese Gnade, hat diese Gnade. Das bedeutet durch Glauben nicht. Das bedeutet es auch für uns immer wieder. Dass wir uns nicht abwenden und nicht abwenden lassen, sagen, kriege ich sowieso nicht hin oder habe ich verbockt. Sondern, dass wir uns hinwenden zu dem, wie notfalls wieder verloren wird. Er sagt, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen, aber mach mich wenigstens wie einen deiner Tagelöhner. Lass mich für dich arbeiten, statt woanders. Und diese Gerechtigkeit aus Glauben, die bezeugt dieser Prophet, dieser Gottesmann. Und überdies kommt einfach eine Zusatzinformation. Der Wein ist treulos. Das bedeutet, führt zu sinnlosem Handeln. Bedeutet Beraubung. Das ist der Hintergrund dieses hebräischen Wortes.
In welchem Vers bist du jetzt gerade? Du hast was von Wein gesagt, ne?
Ja.
Steht hier nicht.
Das ist Vers 5. Vers 5. Kapitel 2, Vers 5.
Ich sehe das
Wort. Steht unten in der Fußnote bei manchen Bibeln.
Ach, deswegen. Okay.
Oder Rausch kann man es auch nennen. Also wörtlich steht dort Wein.
Okay.
Der übermütige Mann bleibt nicht. Also für mich heißt das an dieser Stelle, wenn das so schlimm ist, Suchtmittel berauben. Hier steht Wein. Aber das betrifft jede Droge, das betrifft auch Nikotin, das betrifft alles das, womit sich und das betrifft auch wenn man nicht stofflich ist, Abhängigkeit. Berauben. Nimmt etwas weg. Nimmt die Fähigkeit weg, Gott zu dienen. Oder schmälert sie. Der übermütige Mann bleibt nicht. Und übermütig bedeutet, oder ist dasselbe Wort wie stolz. Der seinen Schlund weit aufwirft, das ist das Leben. Das Wort Schlund ist dasselbe wie Seele, wie Leben. Also Nefesh, das hebräische Seele. Wer sein Leben so führt, dass er nur nimmt, bedeutet das. Menschen, die nehmen, statt zu geben. Wird nicht satt und er rafft an sich alle Völker und sammelt zu sich alle Völker. Und da sind wir wieder bei diesen Mächtigen dieser Welt. Die Dinge, die hier aufgezählt werden, lassen sich problemlos auf fast alle Politiker anwenden. Sobald ein Mensch Macht hat, ist das gekoppelt mit diesen Sachen, sich zu berauschen, zu nehmen, was man kriegen kann. Nicht mehr als Verwalter der mancherlei Gnaden Gottes sein Dienst zu tun. Gibt Gott sei Dank auch bis heute noch solche Männer in Führungspositionen. Aber in schwierigen Zeiten, in schlimmen Zeiten, in Zeiten des Gerichts, wirst du die Mächtigen als solche finden, die nehmen. Er ist wieder tot und wird nicht satt. Und dann kommt Wehrufe. Ich denke, an dieser Stelle müssen wir uns nicht im Detail damit beschäftigen. Wollen wir das nächste Woche machen?
Ja.
Wir, habe ich gelernt von Gottesmann, wo immer in der Bibel steht, wir, ist das nicht zuerst als Drohung zu verstehen, wir dem, sondern werden durch Dinge bezeichnet, die Krankheitsursachen sind. Verhaltensweisen, die mich krank machen. Und zwar denjenigen, der sie zu verhindern. Und deswegen ist es tatsächlich interessant und wichtig, dass wir auch darauf achten, in solchen schwierigen Zeiten. Amen.